ein Wort vorlesen aus Kapitel 12. Johannes Kapitel 12. Nun kam 6 Tage vor dem Passa. Johannes Kapitel 12, Vers 1. Jesus nun kam 6 Tage vor dem Passa nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus aus dem Toten auferweckt hatte. Sie machten ihm nun dort ein Abendessen und Martha diente. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch lagen. Da nahm Maria ein Pfund Salböl von echter, sehr kostbarer Nade und salbte die Füße Jesu und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde von dem Geruch des Salböls erfüllt. Es sagte aber Judas, der Iskariot, einer von seinen Jüngern, der ihm überliefern sollte: Warum ist dieses Salböl nicht für 300 Dinare verkauft und den Armen gegeben worden? Er sagte aber, nicht weil er für die Armen besorgt war, sondern weil er ein Dieb war und die Kasse hatte und beiseite schaffte, was eingelegt wurde. Da sprach Jesus: Lass sie, möge sie es aufbewahrt haben für den Tag meines Begräbnisses, denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Ich glaube, heute Abend, das ist ein Bild von der Gemeinde. Ich möchte euch sagen, dass ich eine Leidenschaft empfinde für die Gemeinde Jesu. Und die Gemeinde Jesu ist nicht nur irgendein frommer Verein, was ich ab und zu mal treffe oder vielleicht sehr oft trifft, sondern die Gemeinde ist eine Körperschaft von wiedergeborenen Menschen. Und Jesus hat sein Leben für die Gemeinde gegeben. Nicht nur für uns als einzelne Leute. Apostelgeschichte 20, 28 sagt uns, dass Jesus sein kostbares Blut hingegeben hat für die Gemeinde. Auch in Epheser 5 heißt es, dass er liebt die Gemeinde und hat sein Leben für sie hingegeben. Und hier haben wir, also das ist meine Auslegung natürlich, ein Bild von der Gemeinde. Und was ich hier sehe, ist zuerst, dass die Gemeinde christozentrisch ist. Das heißt, Jesus ist in der Mitte. Es heißt in meiner englischen Bibel hier, dass diese Abendessen, das wurde Martha ein Abendessen für Jesus gemacht, sondern es war in seine Ehre gemacht. Wenn Jesus kommt, der ist in dem Mittelpunkt. Es war gar nicht sein Haus. Es war das Haus von Lazarus und Martha und Maria. Aber als Jesus da war, dann war er in dem Mittelpunkt. Jeder konnte ihn sehen. Und es ist egal, wem das Haus gehört. Wenn Jesus da ist, der ist denn der Mittelpunkt. Jesus wurde geehrt hier in dieser Geschichte. Lazarus war auch da und er hat ein großartiges Zeugnis. Aber der ein großartiges Zeugnis hatte, war nicht größer als der ihm befähigt hat, diesen Zeugnis zu haben. Martha, Maria und Lazarus. Und da sehen wir Lazarus, der liegt zu Tische mit Jesus. Einfach entspannt. Jesus liebt es, immer wieder bei uns zu sein. Ich habe den Eindruck, er war sehr gerne dort in Bethanien bei Martha, Maria und Lazarus. Und da, wo 2 oder 3, aber ein 3 in seinem Namen versammelt sind, da ist Jesus so gerne in unsere Mitte. Da kommt er so gerne in unsere Mitte. Und wenn Jesus da ist, da kann alles passieren. Und eigentlich, wir als Gemeinde, wir müssen uns immer wieder neu ihm in unseren Brennpunkt haben. Es geht nicht um unsere Programme, es geht nicht um andere Dinge, die wir vielleicht für wichtig halten. Es geht immer um ihn, um Jesus. Als ich in Sri Lanka war. Ich sehe mich nicht eigentlich als Theologe, aber ich muss immer wieder theologische Themen denn aufnehmen. Und dieses Mal musste ich denn biblische Theologie lehren. Ich habe gar nicht gewusst, was das ist, geschweige, dass ich darüber lehre. Und ich muss mich schwer da reinarbeiten. Aber als ich dabei war zu lehren, ich fühlte immer wieder mein Herz mit Ehrfurcht. Es geht um die Bibel, also da ist eine biblische Theologie, aber ist eigentlich die Theologie der Bibel und wie die Bibel miteinander, Alten Neuen Testament erstmal, wie das zusammengehört. Aber nicht nur das, sondern wie ein Buch zum anderen also weiterleitet, wie dieser Plan Gottes sich entwickelt, wie 1. Buch Mose 1 und 2 sehr ähnlich sind zu Offenbarung Kapitel 21 und 22. Am Anfang war das die Schöpfung, am Ende ist es diese neue Schöpfung, wo Gott mittendrin ist. Und als ich das gelesen habe, ich wurde immer wieder so begeistert davon und wieder festgestellt, das Thema dieser 66 Bücher, das ist eigentlich Jesus und er ist auch hier im Mittelpunkt. Und ich habe dann, als ich die Pastoren gelehrt hatte, ich habe gesagt, Leute, versucht in jeder Predigt, was ihr predigt, versucht Jesus darzustellen. Ja, aber wenn man über die 10 Gebote, ja, versucht Jesus darzustellen. Ja, und wenn man über den 10. spricht, ja, dann versucht Jesus darzustellen, der nicht nur den 10. gegeben hat, sondern alles gegeben hat für uns. Jesus ist mittendrin in diesem Buch. Und da, wo Gemeinde ist, muss Jesus in den Mittelpunkt sein. Gemeinde ist christozentrisch. Nächster Punkt, die Gemeinde ist auch der Ort, wo Verbindungen geschehen. Die haben miteinander gegessen. Die haben miteinander sich verbunden. Im Alten Testament, ich glaube, es ist Psalm 68, es heißt, er nimmt die Einsame und setzt sie in Familien. Und obwohl die Gemeinde jesuszentrisch ist, das sind Menschen, die zu uns kommen in die Gemeinden und sie kapieren das nicht. Sie kapieren nicht, warum wir diese Lieder singen. Aber was sie lieben, ist, dass sie verbunden werden können zu anderen Menschen. Alles andere kommt danach. Aber wisst ihr, manchmal, wenn wir im Gottesdienst sind und wir sprechen nicht mit den Leuten, die rechts oder links neben uns sind, wir verpassen eine Chance und vielleicht kommt diese Person nie wieder zu so einem Zusammenkommen. Es ist unsere Aufgabe, uns mit diesen Menschen zu verbinden, mit diesen Menschen Kontakt aufzunehmen, denn Jesus hat ein Plan. Es ist ein Zweck, warum er Leute zu uns bringt. Und du bist jetzt Gottes Mann, Gottes Frau für diesen Moment richtig in den Mittelpunkt der Geschichte. Und alles, was du machen musst, ist deine Hand ausstrecken und versuchen freundlich zu gucken und jemanden zu grüßen und vielleicht im Gespräch kommen und Verbindungen. Sie fühlen sich zu Hause, sie fühlen sich verbunden. Und wenn sie mit uns verbunden würden, dann würden sie mit Jesus verbunden. Ich habe denn heute gerade eine Predigt gehört, wo es heißt, die Gemeinde muss eine Seeker-Gemeinde sein. Ein Seeker. Ja, das ist Englisch. Seeker. Und ja, das kennen wir von Bill Hybels, aber so hat er das nicht gemeint. Wir müssen schauen nach Menschen, wir müssen suchen nach Menschen, die gerettet werden sollen. Und teilweise kommen sie schon in unsere Versammlungen. Er hat das von Johannes 1, wo das, Andreas suchte nach Petrus, um ihm zu sagen, ich habe den Messias gefunden. Also wir sollten eine suchende Gemeinde sein. Aber nicht, dass wir suchen Gott hier, sondern wir suchen andere Leute, die Gott nicht kennen. Verpasse Gottes Moment, Gottes Augenblick nicht. Gott gibt uns so viele Gelegenheiten. Lassen Sie sie nicht ignorieren, sondern aufnehmen und uns verbinden mit Leuten. Das ist irgendwie, das ist ein Teil, als ich denn Christ geworden bin. Und ich kam nicht von einem sehr guten Hintergrund. Ich war Berufssoldat. Und mein Hobby war, mich zu betrinken. Und an einem Abend, als ich ziemlich einen Rausch gehabt habe, ein junger Mann hat mir erzählt von Jesus. Und ich habe mit ihm diskutiert, sagen wir so, ziemlich lang. Aber das hat dazu geführt, dass ich mein Leben Jesus gegeben hat. Und was ich erfahren habe, ist, dass Gott mich angenommen hat, mit all meinen Macken, mit all die Dinge, die nicht richtig waren. Vieles ist denn spontan denn in Ordnung gekommen. Vieles hat Gott begonnen denn zu reinigen. Und dieser Prozess, es geht noch bis heute. Also das weiß ich, dass ihr das nicht glaubt, aber es ist so. Es arbeitet immer noch an mich. Und über diese ganzen Jahre, das ist mittlerweile 44 Jahre, seitdem ich mein Leben Jesus gegeben hat, seitdem er mich errettet hat. Und durch diese ganzen Jahre hat mich immer angenommen. Hat mich immer angenommen. Und er sagt uns in seinem Wort, dass wir einander annehmen sollen, wie Jesus uns angenommen hat. Ohne Wenn oder Aber. Er hat nicht gesagt, aber deine Nase passt mir nicht, oder das passt mir nicht, oder jenes passt mir nicht, du hast einen ganz komischen Humor, das passt mir nicht. Er hat mich einfach angenommen. Na gut, der ist ein Prozess, mich zu verändern. Er hat nicht gesagt, alles ist gut an dir, aber trotzdem hat mich angenommen. Und wie Christus uns angenommen hat, sollen wir einander annehmen. Also, die Gemeinde soll christozentrisch sein und die Gemeinde soll ein Platz, wo Verbindungen stattfinden. Jetzt will ich nicht sagen, die Gemeinde soll jetzt, aber die Gemeinde ist auch ein Platz, wo es manchmal und sehr oft Kritik gibt. Das hättet ihr nicht geglaubt, nicht? Ja. Ey, warum machen wir das eigentlich? Warum sitzen wir heute in einem Kreis und nicht schön in den Reihen wie am Sonntag? Oder am Sonntag, wenn man kommt, warum sitzt man in der Reihe und nicht im Kreis? Wo sind die Wände? Hier, das sah so schön aus da. Das, jetzt ist es ein bisschen umformt. Also, warum sind die Wände rausgegangen? Warum geben wir Geld aus für das und nicht für jenes? Und das kann man, man lernt dann sehr schnell, man kann das nicht allen recht machen. Und denen, denen es nicht recht ist, die meisten, sie äußern sich dazu. Und das muss man eigentlich wissen. Das ist auch ein Teil von der Gemeinde. Und hier haben wir genau das in Johannes Kapitel 12. Ich will jetzt nicht sagen, dass jeder, der Kritik anbringt oder irgendetwas in Frage stellt, heißt nun von nun an Judas. Aber in diesem Fall war es so, ja. Warum? Das sage ich nicht, dass das so ist, aber in dieser Geschichte ist es so, ja. Warum haben wir diese Salböl nicht verkauft und den Armen gegeben? Und denn Johannes denn offenbarte, das sagte nicht, weil er Sorge hat um den Armen, sondern weil er ein Dieb war. Egal, was die Motivationen sind. So manchmal und sogar vielleicht sehr oft kommt Kritik aus seinem Herzen, was aufrichtig ist. Aber es ist trotzdem da. Es ist nicht immer so nett, wenn man Kritik bekommt. Aber es irgendwie ist es da. Und obwohl es da ist, sollen wir diese Gemeinde lieb haben. Denn es ist, Jesus hat sein Leben für die Gemeinde gegeben. Jesus hat sein Blut für die Gemeinde vergossen. Und er hat schon gewusst, es wird christozentrisch sein. Ein Platz, wo Verbindungen hergestellt werden, aber auch, wo manchmal Kritik herrscht. So, wir haben diese drei Gemeindemitglieder. Lazarus, Martha und Maria. Lazarus, der ist der Zeuge, der Evangelist in der Gemeinde. Der ist derjenige, der hinausschaut. Martha ist die Gemeinde, die arbeitet. Die schaut nach innen. Maria ist die Gemeinde, die anbetet, die schaut nach oben. Und wir brauchen all diese drei Dinge. Wir müssen nach außen schauen, wir müssen nach innen schauen, wir müssen nach oben schauen, wenn die Gemeinde funktionieren sollte. Lazarus. Menschen kamen, um Jesus zu sehen, aber sie kamen auch, um Lazarus zu sehen. Lazarus, den Jesus von dem Tod auferweckt hat, der hat ein großartiges Zeugnis gehabt. Jeder hat ihn gekannt in der Umgebung. Die haben gewusst, der Mann ist krank, der ist todkrank. Nicht nur ist er todkrank, sondern ist jetzt auch gestorben. Nicht nur ist er gestorben, sie haben ihn begraben. Nicht nur haben sie ihn begraben, sondern das war schon letzte Woche. 4 Tage sind jetzt vorbei. Und Jesus kommt und sagt, nimm den Stein weg. Und sie haben gesagt, er stinkt. Du kannst das nicht machen, er stinkt schon. Jesus kann das machen. Ja? Und er stand da vor dem offenen Grab und hat gerufen, Lazarus, komm heraus. Und man sagte, er musste den Lazarus rufen, sonst würden alle Toten auferstanden. Ja. Und Lazarus, was mir gefällt, Lazarus, er tut überhaupt gar nichts. Er liegt dann beim Tisch bei Jesus. Und es glauben so viele Menschen an Jesus wegen Lazarus. Und er tut gar nichts. Also das ist schon eine interessante Person. Jeder von uns soll sagen können, ich war tot und jetzt bin ich lebendig. Ich war tot in meinen Übertretungen und Sünden. Du brauchst das nicht so fromm zu sagen. Aber jetzt lebe ich. Jetzt habe ich neues Leben von Jesus bekommen. Wir haben Martha. Martha ist besser als ihr Ruf. Sie ist eine Dienerin. Sie hat hier in dieser Geschichte, sie hat so eine gute Haltung. Sie will Jesus dienen. Sie beklagt sich nicht. In Lukas Kapitel 10 haben wir etwas anderen Martha. Sie tut mir eigentlich leid. Sie hat so viel Arbeit zu tun. Und als sie denn Jesus bittet, dass sie ihre Schwester zu ihr schickt, um zu helfen, Jesus hat auch keine große Mitleid mit ihr. Sie tut mir eigentlich leid, aber eigentlich Martha hatte den falschen Moment. Sie hat das Richtige gemacht, aber zur falschen Zeit. In Lukas Kapitel 10, es ging darum, dass man hört, was Jesus sagt. Jesus hat etwas zu sagen. Lasst uns auf ihm hören jetzt. Das andere ist nicht so wichtig. Und sie hat das irgendwie vermischt. Aber eigentlich ist sie so Gold wert in der Gemeinde. Als ich ein junger Pastor war, haben wir mal ein Team gehabt in unserer Gemeinde von England. Sie haben uns mitgeholfen bei der Evangelisation. Wir haben den Straßeneinsätze gemacht. Aber dann kam es zum Mittagessen. Und als es Mittagessen hieß, denn einige haben angefangen, das Mittagessen vorzubereiten, andere haben Tische gedeckt und so weiter. Und ich habe immer gemerkt, da war eine junge Frau, sie ist immer in der Ecke gesessen und hat eine Gitarre und dann hat angefangen zu singen. Jesus, Heilig und Gesalbte und Auferstanden und so und Halleluja. Und ich habe dann jemanden gefragt, ich sage, also die anderen, die decken den Tisch, warum singt sie immer denn in der Zeit? Aber weißt du, Bruder, haben sie gesagt, sie ist ein Maria, die anderen sind Martes, aber sie ist ein Maria. Und dann habe ich das gemerkt, ich habe gedacht, wenn ich heiraten sollte, dann zücke ich nach einem Martes, sonst würde ich verhungern. Ja. Martha hat in Lukas 10, sie hat den richtigen Moment verpasst, weil ihr Herz wurde denn bitter. Und sie hat so viele Klagen in ihren Herzen. Und Maria hat das Richtige gemacht. Zur Mittagszeit, normalerweise ist es nicht gut, wenn man Maria isst, sondern Martha ist denn dran. Wir brauchen Leute, die dienen in der Gemeinde. Wir brauchen Leute wie Lazarus, die so ihr Blick nach außen haben, zu den Menschen, die nicht gerettet sind. Den Menschen, die wissen sollen, dass Jesus allmächtig ist, dass Jesus in der tiefsten Not helfen kann, dass Jesus Hoffnung gibt in hoffnungslose Situationen. Ja, das ist klar, aber wir brauchen auch die Martha, die Stühle aufstellen, damit Lazarus seine Freunde reinbringen kann, wo, dass sie irgendwo haben, wo sie sitzen können. Diese Räumlichkeiten müssen sauber sein, dass sie angenehm sind für die Leute, die Lazarus einlädt. Das sind so viele Dienste, praktische Dienste, die getan werden muss in der Gemeinde. Aber natürlich gehört auch Maria auch dazu. Maria, diese Anbeterin. Vergiss nicht, also wenn ihr keinen praktischen Dienst habt, bevor ihr nach Hause geht, vergiss nicht, nach Hause zu gehen, ohne dass ihr gesagt habt, ich mag das nächste Woche oder ich mag das andere. Aber auch Maria war da, um Jesus anzubeten. Und ihre Anbetung war richtig extravagant. Und ihre Anbetung, was sie gebracht haben, das war auch mit einem großen Opfer verbunden. Sie hat diese kostbare Salbe für Jesus gelegt. Diese kostbare Salbe, was etwa ein Jahresgehalt gekostet hat. Naja, mein Jahresgehalt war nicht so viel. Aber von euch, also wenn ich denke an euer Jahresgehalt, das ist ein Vermögen. Sie hat das ganz bewusst gemacht. Es gibt nichts Schlimmeres, wenn man in einer Gemeinde ist und man singt diese Lieder, die so und so vertraut sind mit den Herrn. Und die Leute singen sie mit den Händen in den Taschen und am Ende von jeder Strophe. Dann gehen sie. Also diese Anbetung, die Maria gebracht hat, das war richtig extravagant, das war ganz bewusst und es war unheimlich teuer. Sie hat teuer bezahlt, um Jesus anzubeten. Anbetung, auf Englisch heißt es Worship. Und es kommt daher von den zwei Worten Worth und Ship. Das heißt, ich drücke aus, was Jesus mir wert ist. Das ist, was Anbetung ist. Ich drucke aus, wie viel Wert er mir ist. Und sie wurde dann auch kritisiert. Sagt er denn? Kritik gehört dazu. Sie wurde kritisiert, weil sie auch innovativ war in ihrer Anbetung. Niemand hat das gemacht bisher. Sie hat etwas Neues gemacht. Sie hat eine Offenbarung bekommen. Eine Offenbarung ist, wenn der Vorhang zur Seite geht, eine Enthüllung. Und sie hat plötzlich etwas gesehen, was ihr sehr wichtig war. Und folgedessen hat sie ihre Anbetung darauf abgestimmt. Information wird uns nicht verändern. Auch in der Predigt, wenn wir Informationen bekommen, das verändert uns eigentlich nicht. Jesus hat gefragt in Matthäus 16, Leute, was sagen die Leute, wer ich bin? Haben denn die Meinungen gebracht, was sie am Marktplatz gehört haben? Du bist Jeremia, du bist Elia, du bist Johannes der Täufer, aus dem Tod auferstanden. Und dann sagt er, aber was sagt ihr? Wer bin ich? Und Petrus hat gesagt, du bist Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und es war nicht, weil er das denn zwei und zwei zusammengezählt hat, weil er alles beobachtet hat und die ganze Situation, alles, was Jesus gesagt hat, analysiert. Das war nicht Petrus. Aber er hat gesagt, gesegnet bist du, Simon, Jonas Sohn. Denn Fleisch und Blut haben dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der im Himmel ist. Und alles, was wir über Jesus wissen, wissen wir nur durch Offenbarung. Ja? Und wenn jemand predigt, müssen wir auch beten, dass er so gesalbt predigt, dass wir nicht nur sein Wissen mitbekommen, das vergessen wir wieder. Und das trifft uns nicht, sondern dass die Predigten, die Verkündigung voll ist von Offenbarung, vom Geist. Und das ist das, was in unserem Geist kommt. Unser Geist zeugt damit. Und das ist das, was uns verändert. Dieser Vorhang ist von ihren Augen weggenommen. Und wir lesen dreimal von Maria, die an Füße Jesu sitzt. Lukas Kapitel 10 habe ich vorhin erwähnt, sie ist Vers 39, die sitzt da an Füße Jesu und bekommt sein Wort, sie hört sein Wort. Und es ist eigentlich das Wort Gottes, was hilft, dass wir ihm auch anbeten, denn wir beginnen, ihn zu erkennen in Worten. Das ist, wenn wir das ausdrücken können, wie er wirklich ist. Im Johannes 11, Vers 32, sie kommt, weil ihr Bruder gestorben ist, und sie fällt zu seinen Füßen und sagt: Herr, wenn du da gewesen bist, dann wäre er nicht gestorben. Du hättest helfen können. Und Jesus sagt ihr etwas, wieder eine Offenbarung. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Auch wenn jemand stirbt, wenn er an mich glaubt, auch wenn er stirbt, wird er leben. Und dieses Wort, das kommt euch hier, ganze Verwundung und Verletzung. Mein Bruder ist gestorben. Jesus hat uns im Stich gelassen. Und sie kann das hören. Das ist Salbe an ihre Wunden. Und dann haben wir hier Johannes 12. Ja, warum hat sie das gemacht? Und Jesus sagte, das ist für mein Begräbnis. Das ist für mein Begräbnis. Jesus war ständig am Reden. Ich werde sterben, ich gehe nach Jerusalem, ich werde überliefert. Die haben das nicht kapiert. Die waren so überrascht, dass es passiert hat. Aber Maria hat das kapiert. Der Grund, warum sie bricht diesen kostbaren Salbe über Jesus, ist für sein Begräbnis. Denn als Jesus starb und sie ihn vom Kreuz runtergenommen hat, er hätte gesalbt werden, er hätte ihn vorbereitet, den richtig ordentlich begraben. Aber da war keine Zeit mehr. Ein Sabbat, ein Passafest, das begann in wenigen Stunden. Die mussten schnell, schnell, schnell. Und sogar heißt auch in einem von den kleinen Propheten, dass sie, wenn er Jesus wiederkommt, denn es würden ihm wehklagen, alle Welt, den sie durchbohrt haben. Da war keine Zeit, um ein Klagelied anzustimmen, als Jesus starb. Er wurde schnell begraben. Aber vor seinem Tod hat Maria das gesehen. Jesus wird sterben. Und deswegen hat sie ihm seine Füße gesalbt. Es ist für meine Begräbnis. Die hat es gewusst. Und wenn wir Dinge wissen, dann sollen wir nicht warten, bis es zu spät ist. Ich meine, er hat dann zu Judas gesagt einmal, tu, was du zu tun hast, tu es schnell. Das meine ich, das sollt ihr nicht machen, das Gleiche, was er gemacht hat. Aber wenn Gott euch was gesagt hat, tu es jetzt, weil vielleicht morgen ist es zu spät. Nur wenigen Tagen, und Jesus wurde gekreuzigt. Weniger als eine Woche, und war er nicht mehr am Leben. Er ist gestorben. Er hat eine Offenbarung vom Tod Jesu. Im Jahr 1492 ist Kolumbus übers Meer gesegelt und niemand hat gewusst, wohin er geht. Die haben dann gedacht, dass da konnten sie den Horizont sehen und da geht die Welt zu Ende. Und wenn er da segelt, dann würde er dann runterfallen. Die Erde ist eine Scheibe. Und als er denn außer Sicht war, haben gedacht, das würden wir nicht mehr sehen. Er wird nicht wieder kommen. Aber er ist doch zurückgekommen und hat berichtet, dass es ein Land gibt, was furchtbarer ist, als was wir je vorstellen könnten. Wir haben sowas noch nie gesehen. Ein Land, was so reich ist. Da gibt es ein Land hinter dem Horizont. Das ist so gut. Und der König von Portugal, er war so begeistert von dem, was Kolumbus gesagt hat, dass er das Motto von sein Land geändert hat und hat es denn den Namen Pro Ultra gegeben. Was heißt mehr? Mehr dahinten. Mehr dahinten. Pro Ultra. Mehr dahinten. So stehen wir, und wir kommen den bald zu Ostern. Wir stehen an dem Grab Jesu. Wir haben gedacht, die haben gedacht, er wird nicht wiederkommen. Der ist über die Kante gefallen. Das gibt nichts. Das ist das Ende. Sense, wir würden ihn nicht wiedersehen. Er wird nicht wiederkommen. Niemand kommt zurück aus dem Grab. Völlig aus, für immer. Und Jesus ist wiedergekommen. Halleluja. Und er hat berichtet, es gibt mehr dahinten, als was wir je denken konnten, was nicht in den Herzen der Menschen eingekommen ist, was Auge nie gesehen hat, was Ohr nicht gehört hat. Das hat Gott uns geoffenbart durch seinen Geist. Gott hat noch viel mehr für uns, noch viel mehr für uns. Da gibt es mehr, noch mehr, mehr dahinter. Ein Überfluss von Leben, was er uns vorbereitet hat. Und das ist auch die Botschaft, die wir haben hier in der Gnade, in der Gemeinde. Amen.
Amen.
Amen. Gut, dann mache ich Schluss. Jetzt, dass ich auch nach Hause komme. Aber wir beten noch einmal. Könnt ihr noch einmal bitte aufstehen? Ja. Vater, wir danken dir für deine große Liebe zu uns. Wir danken dir, dass du noch, egal was wir erlebt haben, egal was wir gesehen haben, egal was wir meinen, das ist unsere Gemeinde und da haben wir unsere Grenzen abgesteckt und das ist das, was wir sind. Danke, Herr, dass es gibt noch mehr, viel mehr. Viel mehr, als was wir je vorstellen konnten. So wie die Menschen damals gar nichts von Amerika gewusst haben, als Columbus wiederkam. Er hat ihnen nur ein kleines Stück davon gegeben, gezeigt. Wir danken dir, dass du uns ein kleines Stück gezeigt hast. Das, was du für uns vorbereitet hast. Danke, dass wir darin wachsen können. Danke, dass wir vorwärts gehen können. Danke, dass wir unser Feld erweitern können. Diesen Feld, was die Gemeinde gegeben hast. Ja, liebe Brüder, liebe Schwester, ich glaube, Römer 12 ist das, wo Paulus spricht von dem Maß des Glaubens, was Gott uns gegeben hat. Und ich empfinde, dass wir Gott bitten sollen, für ein erweitertes Maß, für ein größeres Maß, vielleicht für ein bayerisches Maß sogar, so groß. Ne, andere Inhalte natürlich. Aber dass dieses Maß, diese Begrenzung, was natürlich da ist und was Gott uns gibt, aber lass uns ihn bitten für eine größere Maß. Größere Maß für uns als einzelne Leute, für unsere Familien, aber auch für unsere Gemeinde. Die Gemeinde zuwächst, auch im Einfluss, was sie hier in diesen Ortschaft hat. So, Herr, wir kommen zu dir und wir sagen, bitte, erweitere jetzt unsere Grenzen. Erweitere unsere Grenzen, Herr, dass wir Gebiete berühren, ob es geografisch ist, ob es in der Tiefe ist, ob es in Qualität ist oder was auch immer. Aber erweitere du bitte unsere Grenzen. Erweitere unsere Grenzen, Herr, dass wir noch mehr Menschen berühren können. Vater, in dem Namen Jesus, wir beten für junge Leute, wir beten für Kinder hier in unserem Umfeld, wir beten für Menschen, die nicht deutsche Herkunft haben. Vater, in dem Namen Jesus, wir beten für Deutsche und sollte es Bayern-Fans geben hier in der Gegend, wir beten auch für die in dem Namen Jesus, dass auch sie kommen zur Erkenntnis der Wahrheit. Vielen Dank für dieses gute Werk, was du hier begonnen hast in der Gemeinde. Ich bitte dich, Herr, dass du das noch vollführst, Herr Jesus, dass du das noch vollführst, vollendest, Herr, zum Schluss bringst, zum einem guten Ende bringst, wenn es soweit ist. Vater, wir danken dir, dass du am Werk bist hier, ja, wirke weiter, Herr Jesus, wirke weiter. Halleluja. Amen. 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 Vielen Dank. Halleluja. Halleluja.